vor ganz vielen Jahren, als Albanien noch gerade die Grenzen geöffnet hat und es an vielen Schulgebäuden noch keine Fensterscheiben gab, weil es einfach kein Glas in diesem Land gab, habe ich einen Missionseinsatz nach Albanien gemacht, nach Elbasan. Da war ich eingeladen, eine ganze Woche lang zu evangelisieren. Und ich erinnere mich deutlich daran, wie das für mich war. Das Evangelium, die haben da das war Stadtraum, irgendwie so ein Versammlungsraum von der Stadt gemietet. Und da haben sich die Leute abends versammelt. Und das war eine Attraktion und der Raum war voll. Und ich stand da so und habe das Evangelium von Jesus Christus erzählt. Und am Montag ging's los und Montagabend habe ich dann einen Aufruf gemacht, nachdem ich das Evangelium gepredigt habe, und fast der ganze Saal stand auf und gab sein Leben Jesus. Und ich war total begeistert und habe mir gedacht, wie krass ist das denn echt, du bist ein toller Evangelist. So, wow. Und dann Dienstag habe ich nochmal das Evangelium gepredigt, habe wieder einen Aufruf gemacht und dachte mir, okay, jetzt werden vielleicht noch 2, 3 Leute sich bekehren. Stand wieder der gesamte Saal auf und hat sein Leben Jesus gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, was passiert denn hier jetzt? Weil das waren dieselben Leute, die das letzte Mal, also gestern, aufgestanden sind. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht haben sie es nicht richtig verstanden. Gut, gibt es noch eine Chance. Und dann habe ich also am Mittwoch wieder das Evangelium gepredigt und wieder einen Aufruf gemacht. Und tatsächlich am Mittwochabend standen nochmal dieselben Leute auf, um ihr Leben Jesus zu geben. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja interessant. Und so ging das Donnerstag und Freitag und Samstag auch so. Und dann habe ich gefragt, was ist eigentlich hier, was passiert hier gerade? Und dann sagte mir jemand, der sich da auskannte, sagte, ja, das machen die jeden Abend so. Die geben jeden Abend ihr Leben Jesus, weil sie sich nicht sicher sind, wenn sie es gestern getan haben, ob das dann noch heute gilt. Dann habe ich mir gedacht, erst habe ich gelächelt und habe mir gedacht, ja, ist seltsam, ja, Missionsgebiet, Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, verhalten sich so. Und dann ist mir deutlich geworden, irgendwie geht es mir da auch ganz ähnlich so. Dass ich mir denke, bin ich wirklich errettet? Oder so eine tiefe Frage wie, wenn ich sterbe, komme ich wirklich in den Himmel? Und die meisten von uns sind mit einer einfachen Version des Glaubens auch groß geworden. Die einfache Version, die ich da in Albanien auch gepredigt habe. Gott hat die Welt geschaffen. Der Mensch hat gesündigt. Jesus ist gekommen und hat uns gerettet. Und wer an ihn glaubt, kommt in den Himmel. Kommt dir bekannt vor? Oder vielleicht ist es genau dieses Evangelium, das dich trägt oder was das, mit dem du lebst und wo du sagst, ja, wunderbar, ich bin gerettet, ich habe ein Ticket in den Himmel gebucht. Wenn ich einmal sterbe, dann erwarte ich, dass ich vor Jesus stehe. Und diese 4 Sätze, die sind nicht falsch. Ich habe diese 4 Sätze ja selbst in Albanien so gepredigt, also inhaltsmäßig, natürlich immer wieder ausgemalt und nachdem die da auch Wein angebaut haben und so konnte man Weinstock und Reben, das haben die schon verstanden. Ich konnte viele dieser Bilder aus dieser ländlichen Gegend dort auch gebrauchen. Diese 4 Sätze sind nicht falsch. Das ist im Grunde das Evangelium. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, wenn das nur alles ist, was wir wissen, dann ist das zwar wahr, aber nicht die ganze Wahrheit. Es ist ein Ausschnitt von dem, was eigentlich Jesus tun wollte und was der Vater mit Jesus vorhatte. Es ist ein Ausschnitt wie auf einem Foto. Und du siehst, wenn das Foto viel mehr hat und du nur einen Ausschnitt siehst, siehst du eben nur einen Teil von dem, was sonst noch auf dem Foto ist. Und was vielleicht viel mehr Sinn machen würde, wenn du das ganze Bild siehst. Und ich habe gemerkt, wenn wir diesen Ausschnitt nur haben, wenn wir nur diesen einfachen Glauben leben, dann legen wir den falschen Schwerpunkt. Und warum ist das so? Der falsche Schwerpunkt liegt darin, dass im Grunde es an mir hängt und auf mich zuläuft. Ich habe ein Ticket in den Himmel gelöst. Ich bin errettet. Meine Sünden sind vergeben. Ich habe ewiges Leben. Und du sagst, ja, was ist denn daran falsch? Auch wieder, es ist überhaupt nichts falsch. Und wenn du das hast, wunderbar. Aber Jesus ist nicht gekommen, damit du im Mittelpunkt stehst. Jesus ist nicht gekommen, primär, damit deine Probleme gelöst werden. Und wenn du im Mittelpunkt stehst und wenn du sagst, ich habe und ich, mir ist und so weiter, dann ist die Kehrseite ja die, wenn du in die Krise kommst, habe ich genug geglaubt? Habe ich intensiv genug geglaubt? Bin ich treu genug gewesen? Bin ich Jesus ernst genug nachgefolgt? Solche Fragen stellt man sich, wenn du im Mittelpunkt stehst. Dann geht es um dich und um deine Performance und wie du dich verhältst. Und dann bewertest du und kritisierst du und kommst mit dir selbst in die Krise. Dieser Glaube, wenn es nur dabei bleibt, dass Jesus dein Retter ist, dass Jesus dich liebt, mach dich zum Zentrum. Und auch wieder, das ist nicht falsch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er so einen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. So sehr hat Gott dich geliebt. Er hat dich zum Zentrum gemacht. Aber warum hat er dich geliebt? Warum hat er dich gewollt? Warum kennt er dich bei seinem Namen? Das Bild ist größer. Und dieses Bild, das größer ist, wollen wir in den nächsten 5 Wochen zeichnen. Das Bild ist viel umfangreicher. Und es geht tatsächlich nicht darum, dass du dich um dich selbst drehst und dass du noch ein bisschen gemütlicher und noch ein bisschen bequemer und noch ein bisschen schöner hast. Und die Frage ist natürlich, warum sehen wir nicht das ganze Bild? Wo sind wir da falsch abgebogen? Und dieses, wo wir falsch abgebogen sind, hängt an einem Wort. Dieses Wort hast du bestimmt schon 100 Mal gesagt. An diesem einen Wort sind wir falsch abgebogen. Dieses Wort heißt Christus. Christus. Und viele von uns lesen dieses Wort falsch. Jesus Christus. Und wir lesen dieses Wort wie den Nachnamen von Jesus. Jesus Christus, der Sohn von Josef Christus und Maria Christus. Kein Witz. So lesen wir das. Wie heißt Jesus mit Nachnamen? Christus, ist doch klar. Aber Christus ist im Grunde eine Transliteration von einem griechischen Wort Christos. Und Christos und Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern Christus ist sein Titel. Das heißt so viel wie der Gesalbte. Es heißt im Grunde der Gesalbte, der König. Und Christus ist in der hebräischen Bibel genau das, was Messias meint. Messias ist Christus. Messias ist der Gesalbte. Messias ist der König. Das heißt also, wenn wir sagen Jesus Christus, dann meinen wir Jesus. Und wir haben gesungen, was alles in seinem Namen geschieht, an Heilung, an Befreiung und sowas. Aber Jesus der König, Jesus der Christus, Jesus der Messias. Und deswegen brauchen wir das ganze Bild, um auch den vollen Segen zu bekommen. Als der Andreas Jesus sah, ruft er plötzlich seinen Bruder Simon und er sagt nicht, wir haben Jesus, den Christus gefunden, der mit Nachnamen Christus heißt, sondern wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten, berichtet er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus, Johannes 1, Vers 41. Aber wie konnte es passieren, dass in unserer Denke sein Königtitel zu seinem Nachnamen wird. Jesus Christus. Der Unterschied liegt in, dass wir ein Wort übersetzen oder einfach nur übertragen. Das Griechische ist Christos und wir haben einfach das O zum U gemacht und haben daraus Christus gemacht. Aber wir haben dieses Wort nicht übersetzt, sonst müssten wir eigentlich sagen, Jesus der König, Jesus der Messias. Und da merkst du schon, wie die Bedeutung dieses Wortes im Grunde verloren geht oder verdeckt wird. Die Bedeutung bleibt auf der Strecke. Die Bedeutung macht mit dir gar nichts. Lässt dich total kalt. Jesus, mein Jesus, mein Retter. Und die Botschaft vom Königreich, die Botschaft, dass das Königreich angebrochen ist, schon jetzt, bleibt im Hintergrund, bleibt auf der Strecke. Und wir reduzieren Jesus für unser Privatleben und für eine Versicherung, wenn wir sterben. Und das ist auch immer so für mich, wenn ich mit Menschen spreche, die Angehörige betrauern, dann ist oft die Frage, werden diese Menschen in den Himmel kommen? Werde ich in den Himmel kommen? Und das ist natürlich schon eine wichtige Frage, eine berechtigte Frage. Und man kann sich da schon auch Gedanken darüber machen. Aber ist es das, wozu Jesus letztlich gekommen ist? Dass du in den Himmel kommst? Dass du eine Lösung für dein Privatleben hast, dass du eine Versicherung hast, für falls es dir schlecht geht, falls du irgendwie mal Hilfe brauchst, falls du irgendwie mal Heilung brauchst und du von den Ärzten keine Hilfe mehr erwarten kannst. Im Grunde ist uns die Mitte verloren gegangen und die Mitte ist für uns verloren gegangen, weil wir dieses Wort nicht übersetzt haben. Lost in Translation. Wir haben praktisch ein Paket bekommen und den Inhalt, der ist uns irgendwo auf der Strecke verloren gegangen. Das fehlende Wort ist nicht Retter. Das fehlende Wort ist König. Und wenn du die Evangelien aufschlägst, dann verstecken die Evangelien das überhaupt nicht. Es ist im Grunde die zentralste Botschaft überhaupt. Natürlich ist Jesus gegangen und hat Menschen gerettet und Menschen geheilt und hat all das getan. Aber warum hat er das getan? Er hat es getan, um zu zeigen, dass sein Königreich angebrochen ist. Also Heilung ist ein Zeichen des anbrechenden Königreiches. Heilung ist ein Zeichen, dass Jesus die Macht hat, Menschen zu heilen. Totenauferweckung ist ein Zeichen, dass Jesus die Macht des Todes überwunden hat, aber weil er der König ist, weil er der Herr der Herren ist. Die Bibel hat diese Wahrheit nie versteckt. Wenn wir zum Beispiel Matthäus aufschlagen, gleich am Anfang, da heißt es, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi. Hier steht Christi, das ist Genitiv, ja. Nicht Jesus dem Christus, sondern Jesus Christi, des Sohnes Davids. Hier Genitiv, ne? Des Sohnes Abrahams. Und dann geht es in der Geschlechterfolge eins nach dem anderen und Matthäus beweist uns, dass Jesus der versprochene Retter ist, weil er in dieser Königslinie der Nachfahre ist. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Und was sagen sie? Und was hat den Herodes so aufgebracht? Was hat das ganz Jerusalem so aufgebracht? Was war es? Nicht, da ist einer, der ein wunderbarer Lehrer sein wird. Da ist einer, der viele Menschen heilen wird. Da kommt der Retter. Nein, diese Sterndeuter, die haben es auch begriffen. Die sagen, wo ist der König? Deswegen hat er sich so erschrocken. Deswegen ist ihm so die Butter vom Brot gerutscht. Deswegen wurde ganz Jerusalem erschüttert, weil da wurde ein König geboren. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und wir sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Oder Markus sagt, dies ist die rettende Botschaft von Jesus Christus, von Jesus dem König, dem Sohn Gottes. Alles begann so und dann erzählt Markus, wie es begann. Oder für diejenigen, die das auch schon immer mal wieder so ins Herz geschlossen haben, wenn der Engel Gabriel zu Maria kommt und ihr ankündigt, dass sie schwanger wird. Was sagt er da? Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du dem Namen Jesus geben. Das ist sein Vorname. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Und was hat Maria verstanden? Was hat der Engel ihr gesagt? Was hat sie verstanden? Da wirst du schwanger werden mit einem König. Es ist ein Königskind. Und er wird auf dem Thron sitzen. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Thron, Herrschaft, Herrschen. Das ist Sprache des Königshauses. Das ist Sprache des Königs. Also der Engel hat Maria nicht einfach nur ein Baby angekündigt, sondern einen König. Und ich möchte, dass du heute und in den nächsten Sonntagen Jesus neu siehst, das ganze Bild. Du darfst ihn als Retter erfahren und du sollst ihn als Retter erfahren. Und ja, er ist für dich gestorben und ja, er hat dich errettet. Aber sieh das ganze Bild. Er ist der Retter, aber er ist vor allen Dingen, und deswegen ist er gekommen, der König. Und wenn du dir das bewusst machst, wir kommen ja, Ostern ist auch schon wieder länger her, aber wir haben Ostern gefeiert. Woran ist denn Jesus gestorben? Jesus ist nicht daran gestorben, dass er irgendwas gelehrt hat. Jesus ist nicht daran gestorben, dass er Menschen geheilt hat. Jesus ist auch nicht daran gestorben, dass er Menschen von den Toten auferweckt hat. Johannes sagt es uns. Da versuchte Pilatus noch einmal, Jesus freizulassen. Pilatus hat das auch schon gecheckt. Jesus ist unschuldig. Der hat gar nichts falsch gemacht. Ich will ihn gerne freilassen. Aber die Juden schrien, wenn du den laufen lässt, bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht. Selbst die Feinde Jesu haben das gecheckt. Das ging hier nicht einfach nur darum, dass da ein netter Mensch über die, ein geduldiger, großzügiger Mensch über die Erde geht und tolle Lehren verbreitet und Menschen gesund macht. Da stand ein König. Jesus ist der König. Und Johannes schreibt sein ganzes Evangelium zu dem einen Zweck. Nicht, dass du Jesus als den Retter erkennst, sondern dass du Jesus als den Messias, den Gesalbten, den König erkennst. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Retter ist? Nein, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und dann sagt er, wenn du erkennst, dass Jesus der Messias ist, damit du durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben hast. Siehst du, das ist das ganze Bild. Nicht Gott hat die Welt geschaffen, der Mensch hat gesündigt, Jesus ist gekommen und wenn du deine Sünden vergeben bekommst, dann gehst du zu Jesus und dann bekommst du die Sünden vergeben, wirst gerettet. Sondern wenn du ihn als König erkennst, als Herrn der Herren, deswegen hat Johannes das Evangelium geschrieben, und dann in ihn glaubst, dann wirst du in seinem Namen Leben haben. Glaube, dass Jesus der Messias ist. Erkenne, dass Jesus der Messias ist. Darum geht es. Und dann fragst du dich natürlich, okay, gut. Also war mir nicht so bewusst, aber du hast ja natürlich recht. Und vieles habe ich ja auch schon gehört. Und aus der Weihnachtsgeschichte wird uns das ja auch klar, dass hier vor allen Dingen ein König gefeiert wird. Aber wann regiert denn dieser König überhaupt? Wann beginnt denn seine Herrschaft? Und die Serie verrät schon. Nicht irgendwann. Heute. Schon jetzt. Schon jetzt. Und das ist das, was Jesus tun möchte. Er möchte schon jetzt König sein. Er möchte schon jetzt regieren. Er möchte schon jetzt in deinem Leben regieren. Denn er sagt ja auch, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir werden das in den nächsten Sonntagen alles noch entfalten. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber wenn ich zu dir komme, dann bist du Teil meines Reiches. Dann bist du praktisch königliches Hoheitsgebiet geworden, wenn du sagst, Jesus ist mein König. Und Jesus sagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt. Gottes Reich ist nahe. Kehrt um zu Gott. Glaubt an ihn. Jetzt ist die Zeit gekommen. Wenn ich aber Dämonen austreibe, also das hat er auch gemacht, er hat Menschen, die sehr stark belastet waren und sehr seltsam sich verhalten haben, die waren gequält von Mächten, die sie nicht selbst kontrollieren konnten. Jesus hat sie davon freigemacht und hat dann auch gesagt, wenn ich also Dämonen durch Gottes Geist austreibe, vielleicht bist du damit überfordert, aber dann setz Heilung ein oder was auch immer, aber es ist ein Zeichen dafür, in allen Fällen ist es ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes schon jetzt unter euch angebrochen ist. Und siehst du, deswegen ist Heilung auch, müssen wir das richtig verstehen, Heilung ist ein Zeichen, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Wenn Gott heilt, dann heißt es, das Reich Gottes ist angebrochen. Schon jetzt. Und das besonders Heiße an der Geschichte, und deswegen bin ich so aufgeregt mit dieser Serie schon jetzt, sein Reich ist kein Versprechen für die Zukunft. Das Leben, das du bekommst, ist nicht ein Leben, das du irgendwann mal leben wirst, wenn du tot bist. Sondern sein Reich, das Leben, das er dir versprochen hat, sein Königreich, beginnt schon jetzt. Kein Versprechen für die Zukunft, sondern in Jesus hat es bereits begonnen. Schon jetzt kannst du dieses Leben leben. Schon jetzt kannst du dein Leben diesem König unterstellen. Und das ist im Grunde auch sein Anspruch. Und was verändert das in deinem Leben? Es stellt im Grunde alles auf den Kopf, auch bei mir stellt es alles auf den Kopf. Denn wenn Christus König heißt, angenommen Christus heißt wirklich König und Jesus ist wirklich der König, dann ist Glaube nicht ein Ticket, das ich sicherheitshalber löse, falls ich in Verlegenheit gerate. Irgendeine Versicherung, die ich irgendwann mal brauche, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dass ich immer mal wieder abstemple, um mich zu versichern, dass ich das Ticket noch habe. Glaube bedeutet dann Zugehörigkeit. Du gehörst zum König. Er ist dein König. Du bist sein Königskind. Und weißt du was? Ein König, dem ich gehöre, der fragt nicht, hast du heute genug geglaubt? Kein König fragt das. Das ist überhaupt gar keine Kategorie. Hast du heute genug geglaubt? Bist du gut genug? Das ist keine Kategorie. Sondern der König sagt, du gehörst zu mir. Du bist Teil meines Reiches. Ich bin dein König. Und weißt du, das entlastet dich total, weil es geht nicht um deine Leistung. Es geht nicht um deine Anstrengung, sondern es geht um ihn. Ich habe so eine nette Geschichte gehört über Karfreitag. Ihr erinnert euch, Ostern, die drei Kreuze, in der Mitte ist Jesus. Und Jesus sagt ja zu diesem einen, der mit verurteilt wird, heute wirst du im Paradies sein. Und jetzt stelle ich mir so vor, dieser eine, der da hing, ist ja auch gestorben und ist bei Petrus oben angekommen, oder der war dann noch nicht im Himmel, aber wurscht, für die Geschichte muss es jetzt taugen, kommt jedenfalls im Himmel an. Und der Engel, der da die Menschen annimmt, sagt, okay, Name, schaut er im Buch nach, ich finde ihren Namen nicht im Buch. Wie kommen Sie hier, wieso stehen Sie hier vor der Tür? Haben Sie, sind Sie getauft? Haben Sie Gott angenommen? Und er verneint alle diese ganzen Fragen und der Engel wird immer irritierter und dann sagt er jetzt, sagen Sie mal, warum sind Sie überhaupt hier? Und das Einzige, was der Mann sagen kann, ist, der rechts von mir hat gesagt, ich dürfte kommen. Der rechts von dir hat gesagt, du darfst kommen. Der König hat gesagt, du bist mein Kind. Und das hängt nicht von dir ab, es hängt von ihm ab. Und das hängt von dem Vater ab, der von aller Zeit, vor aller Zeit diesen Plan gefasst hat, dass sein Sohn König sein soll des Reiches. Du gehörst zu mir. Und dann ist die Frage nicht, komme ich in den Himmel? Die Frage stellt sich gar nicht, weil du bist schon im Himmel. Das Reich Gottes hat schon angebrochen. Die Herrschaft Jesu lebt schon jetzt in dir und in uns als Gemeinde. Quasi als kleiner Vorgeschmack. Nicht besonders beeindruckend vielleicht, aber stark und kräftig. Komme ich in den Himmel, ist dann gar keine Frage mehr. Weil ich bin schon im Himmel quasi, bin schon mit dem Himmel verbunden. Der König ist schon mein König. Und die neue Frage ist dann, wer regiert mein Leben? Schon jetzt, das ist die Frage. Nicht komme ich in den Himmel. Und manche dieser Leute, die sagen, komme ich in den Himmel oder nicht, da frage ich mich, weiß ich nicht, ob du in den Himmel kommst. Wenn dich das dein ganzes Leben lang nicht interessiert hat, wer Jesus ist und ob du ihn lieb hast, wirst du Schwierigkeiten haben, wenn du vor ihm stehst und er dich fragt, hast du mich lieb? Wirst du Schwierigkeiten haben, diese Frage zu beantworten? Wenn er dich anschaut und du einfach gar nicht lügen kannst in seiner Herrlichkeit. Also die Frage ist nicht, komme ich in den Himmel? Sondern die Frage ist, wer regiert mein Leben schon jetzt? Wer ist König? Und diese Frage macht mich frei. Denn ich muss mir diesen König nicht verdienen, er ist schon mein König. Ich muss es mir nicht verdienen, weil er hat alles getan. Er hat gesagt, ich dürfte kommen und ich darf jetzt unter ihm leben. Und dann nimm einen Bereich vielleicht jetzt, vielleicht hatte ich diese Predigt jetzt aufgewühlt, vielleicht, das war auch meine Absicht, vielleicht ein bisschen schockiert. Nimm einen Bereich deines Lebens, wo Jesus bisher in Anführungsstrichen nur dein Retter war, aber noch nicht dein König. Ein Bereich, noch konkreter gesagt, in dem du ihn nur anrufst, wenn es brennt. Wo du nur sagst, Herr, hilf mir. Aber nur, weil du jetzt die Kontrolle verloren hast. Aber ansonsten hast du auf dem Thron gesessen und sitzt du auf dem Thron und nicht der König. Also machen wir es ganz konkret, falls ihr euch fragt, wovon ich rede. Dein Kalender. Ist Jesus der König deines Kalenders? Was du zusagst, was du absagst, wer bestimmt darüber? Ist Jesus der Herr, der König? Oder dein Konto, dein Geld? Ich meine jetzt nicht Spenden. Ja, nicht, dass du schon wieder denkst, der will nur mein Geld. Ich bin dankbar, wenn du spendest. Ich bin dankbar, aber ich will dein Geld nicht. Und schon gar nicht sollst du den Eindruck gewinnen, ich will dein Geld. Die Frage ist nicht, ich will dein Geld, sondern die Frage ist, wer ist König? Wer regiert dein Konto? Wer regiert die Art, wie du auf Geld guckst und darüber denkst? Oder nehmen wir deine Ehe. Ist Jesus auch im Streit auf dem Thron? Oder nur, wenn die Kirchenglocken läuten und du im Brautkleid zum Altar gehst? Wer regiert das? Oder deine Kinder, die Erwartungen, die du an sie hast, oder deine Ängste um sie. Wer ist da der König? Wer ist da der, der auf dem Thron sitzt? Oder zerbrochene Verhältnisse, eine Person, der du nicht vergeben willst. Ich will dem nicht vergeben, ich will dem nicht vergeben, ich will dem nicht vergeben. Aber Jesus, du vergib mir bitte, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Aber ich will ihm nicht vergeben, ich will ihm nicht vergeben. Oder dein Single sein. Hältst du es dem König hin? Ist er der Chef? Oder verwaltest du das selbst? Weißt sowieso alles besser? Oder deine Sorgen, die Gedanken, die dich nachts wach halten? Dein Stolz, dein Zorn, deine Scham oder dein Selbstbild, woraus ziehst du deinen Wert? Daraus, dass du gut bist? Kannst du nicht wirklich tun. Nicht, wenn du ehrlich bist. Aber du kannst deinen Wert daraus ziehen, dass er gut ist. Dass er auf dem Thron sitzt. Dass er regiert. Oder nimm die Pläne, deinen Lebensentwurf. Da hast du bisher Gott nur drum gebeten, dass er das segnet. Aber du hast ihn gar nicht gefragt, welche Richtung du einschlagen sollst. Du hast gar nicht das im Gespräch mit Gott, mit Jesus besprochen, weil er eben nicht dein König ist. Er ist bisher nur, in Anführungsstrichen, dein Retter, den du irgendwann wieder anrufst, wenn du in Not und Verlegenheit bist. Aber das führt nirgendwo hin. Das führt nicht dazu, dass du dieses Leben, dieses ewige Leben schon heute leben kannst. Und stell dir einmal vor, was passieren würde, wenn wir alle so leben würden, dass Jesus der König ist. Stell dir vor, wir würden alle so leben, dass wir nicht irgendwann auf den Himmel warten und auf irgendein ewiges Leben, sondern wir würden dieses ewige Leben schon jetzt leben. Dann würden wir zu einem Ort werden, an dem man schon jetzt sehen kann, wie dieses Leben aussieht. Die Stadt auf dem Berg, ein Vorgeschmack, eine Kostprobe seines Reiches, mitten in Amberg, mitten in der Oberpfalz, schon jetzt. Und weißt du, ihr Oberpfälzer, ihr solltet echt stolz sein, denn im bayerischen Wappen, wenn du drauf schaust, ist oben links der goldene Löwe, das seid ihr. Das seid ihr, der goldene Löwe. Warum sollte dieser goldene Löwe nicht wieder brüllen? So wie der bayerische Löwe brüllt. Als ich das Wappen sah und sah diesen goldenen Löwen, habe ich mir gedacht, wie cool wäre das, wenn das einen Vorgeschmack gäbe von Menschen, die nicht nur Jesus als ihren Retter kennen, sondern Jesus als ihren König leben würden. Nicht irgendwann, sondern schon jetzt. Und was das alles heißt, heute ist das ja nur der Einstieg, was das alles heißt, entfalten wir in den nächsten Wochen. Sei gespannt, komm nächsten Sonntag wieder. Jetzt darfst du aufstehen und das letzte Lied mit uns singen und vielleicht deine Antwort Gott geben, sagen, Herr, ich mache dich zu meinem König ab sofort.